Herr Neudeck, Sie haben in Ihrem Leben nicht nur Erfolge erlebt, es lief nicht alles rund, es war viel Mühe und Arbeit. Trotzdem, täusche ich mich oder spreche ich in dieser Stunde mit einem alles in allem glücklichen Menschen?
Ja, ganz eindeutig ja. Der Sisyphos-Mythos von Camus hat mich in diesen 36 Jahren eigentlich immer begleitet. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Und am Ende dieses wunderbaren Mythos von Sisyphos kommt diese wunderbare, schöne Formel, dass man sich Sisyphos, der immer wieder den Stein hochwälzt, den Berg, dass man ihn sich gerade bei dieser Aktivität als einen glücklichen Menschen vorstellen muss. Und das habe ich eigentlich bei allen Mühen in der Ebene immer wieder erleben können.
Das heißt, Engagement macht auch den Engagierten glücklich.
Ja, und das ist eine Erfahrung, die wir in Deutschland noch verteidigen müssen. Zumal in Preußen, also hier sind wir ja nicht in Preußen, wo wir jetzt miteinander sprechen, aber die alte preußische Philosophie hat uns eigentlich gelehrt, dass man beim Gutes tun nie Spaß haben darf. Wehe, man hat Neigung dazu. Wehe, das fällt einem leicht, dann ist die Sache schon fürchterlich im Eimer. Und ich glaube, die neue humanitäre Bewegung, die es ja gerade nach dem Krieg, gerade in Europa, gerade in Deutschland so groß gegeben hat und gibt, die hat uns bewiesen, dass das Gutes tun sehr wohl mit Freude an dieser Sache zu tun haben kann und dass man darüber glücklich werden kann.
Flucht, die Not von Menschen auf der Flucht, das ist das große Thema Ihres Lebens. Aber was nicht alle wissen, genau das haben Sie, in Danzig geboren, auch selbst erlebt, wie Millionen Deutsche am Kriegsende. Was ist Ihre Fluchtgeschichte als Kind?
Das ist eine nicht zu überwindende Erinnerung, die sich sogar in Bildern festmacht bei mir, in Bildern von dem Schrecken der Flucht und dem Terror, den meine Mutter und wir vier Geschwister auf diesem Wege von Danzig nach Mitteldeutschland und dann weiter nach Westdeutschland erlebt und erlitten haben. Hegel würde sagen, das vergisst sich nicht, das kann man nicht vergessen, das ist unmöglich. Und das hat mich eigentlich immer wieder auch in den Situationen, wo ich selbst Flüchtlingen begegnet bin, in Flüchtlingslagern im Kosovo, in Äthiopien, in Sudan, das hat mich immer wieder begleitet und nachts sind Bilder gekommen aus dieser Zeit. Ich glaube, kein Mensch darf die eigene Kindheitserfahrung unterschätzen.
Sie sind ja letztlich, das deuten Sie eben an, mit einem dieser schrecklichen Flüchtlingstrecks nach Westen gekommen. Das war schon nach Kriegsende, aber ein Detail sollten wir trotzdem noch erwähnen. Mhm. Es gab vorher noch einen besonders dramatischen Moment, zumindest im Rückblick gesehen. Sie hatten nämlich schon im Januar 1945 Karten, Ihre Mutter und Ihre Geschwister, der Vater war eben an der Front, Sie hatten Karten für die Wilhelm Gustloff, also genau für dieses Schiff, das dann voller Flüchtlinge nach Westen fuhr, von Torpedos getroffen wurde. Über 9000 Menschen sind ertrunken. Ihre Familie hat aber dieses Schiff um 2 Stunden verpasst.
Tja.
Denken Sie da noch manchmal dran?
Das habe ich nicht so scharf in Erinnerung, weil als Kind geht einem das natürlich nicht so auf. Wir waren noch auf einem Kohledampfer, wo es so wahnsinnig kalt war. Dieser Winter war zu allem Unglück auch noch furchtbar kalt. Und ein Arzt hat meiner Mutter gesagt, wir sollten da nachts noch rausgehen aus dem Schiff, weil wir würden da erfrieren. Und dann sind wir in ein Seemannsheim gekommen und wir wurden um 11 Uhr irgendwie wach als Kinder, weil diese Nachricht durchkam, dass 3 Torpedos der sowjetischen Rotbannerflotte dieses Schiff Wilhelm Gustloff getroffen hatten. Die Dimension dieses wahnsinnigen Unglücks ist uns natürlich nicht klar geworden, aber in der Folgezeit hat mich das natürlich immer begleitet und hat wahrscheinlich dazu geführt, dass mir Menschen, die auf dem Meer ertrinken, zu einem furchtbaren Symbol von hilfsbedürftigen Menschen geworden sind. Und so kann ich mir auch erklären, dass eben 1979 für mich der Anlass war, in der Situation, als Zehntausende Vietnamesen einfach auf das Meer gingen, dass mich das so fasziniert hat im positiven Sinne, dass ich nicht anders konnte, als etwas zu tun für diese Menschen.
Darauf kommen wir noch ausführlicher, bleiben wir noch zunächst bei Ihrer Fluchtgeschichte. Wenn Sie sich das ins Gedächtnis rufen, Sie waren damals etwa 6 Jahre alt, die emotionale Situation eines Kindes auf der Flucht. Wie ist das?
Das ist erstmal die Bewunderung, die man bei dieser Flucht und auch später hat, die lebenslange Bewunderung für die eigene Mutter, weil die hält das alles zusammen. Man sieht, die Welt bricht zusammen, das Vertrauen in die Menschheit gibt es nicht mehr. Es ist überall Schrecken, Verlust, Erbarmung, Betrug, aber die Mutter ist wie der Fels in der Brandung und hält diese vier Kinder immer zusammen. Ich habe ein anderes Erlebnis, wo ich gesehen habe, dass eine Mutter das nicht mehr ausgehalten hat. Wir sind in Danzig noch gewesen, als der große Treck von Ostpreußen da durch Danzig, durch den Vorort von Danzig durchkam. Und es war Schnee und da kam eine junge Mutter mit einem Kind auf dem Schlitten und das Kind fiel in den Schnee und die Mutter ging apathisch weiter und merkte gar nicht, dass alle schrien und sagten, dieses Kind muss doch gerettet werden. Das heißt, die Bewunderung für das, was die Frauen damals geleistet haben, das ist für mich eine der unüberwindbarsten Erinnerungen, die ich habe. Die Stunde der Frauen, hat ein Historiker gesagt, das war wirklich so.
Und in Ihrem Fall kam ja glücklicherweise auch der Vater zurück und Sie sind im Unterschied zu vielen anderen damals nicht vaterlos aufgewachsen. Sie sind dann, Ihre Familie ist nach der Flucht unter anderem vorübergehend in Schwerte an der Ruhr untergekommen, später in Hagen, dort sind Sie auch aufgewachsen. Wie lief Ihre Integration als Flüchtlinge, würde man heute sagen?
Ja, das ist interessant. Wir haben die Erfahrung gemacht damals, dass es trotz aller furchtbaren Zusammenbrüche der deutschen Gesellschaft, es gab ja keine ordentliche Staatlichkeit, es gab nur noch eine Verwaltung derer, die da in Millionenhöhe ankamen, die Flüchtlinge. Wir waren 3 Wochen in einem großen Hotel oberhalb von Schwerte Ruhr und wurden dann über das sehr gute, wichtige Institut der Wohnungszwangsbewirtschaftung in eine Familie hineingesetzt, die 1,5 Zimmer für mit dem Vater zusammen dann 6 Personen hatte. Und wenn ich das heute erzähle, dann sagen die Leute, die Kinder auf der Schule immer, mein Gott, wie furchtbar. Nein, das war nicht furchtbar. Das war eine Sicherheit. Das ist das, was Flüchtlinge am ehesten brauchen. Die brauchen nicht die volle materielle Versorgung. Das Wichtigere für Menschen, die traumatisiert sind durch eine Kriegserfahrung, das erleben wir jetzt auch, ist, dass sie wissen, hier kann ich bleiben. 4,5 Jahre haben wir in diesen 1,5 Zimmern gelebt und wir haben das nicht als Entbehrung empfunden. Wir haben das als Glück empfunden, weil wir hatten überlebt. Der Vater kam sogar zurück. Wir kriegten sogar noch ein 5. Kind. Ein Bruder bekam ich damals noch als Neudeck-Familie. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also deshalb, man muss das aus der Zeit heraus sehen und daraus vielleicht auch lernen, wie unglaublich wohlständig und luxuriös wir auch schon im Kopf geworden sind, dass wir uns eine solche Situation nicht mehr als Rettung vorstellen können.
Wenn wir jetzt in Ihre Gymnasialzeit gehen in Hagen, da gibt es eine Szene, die Sie in einem Buch, das Sie vor ein paar Jahren veröffentlicht haben, Abenteuer Menschlichkeit heißt es, die Sie da schildern, die ich charakteristisch fand. Da erzählen Sie, wie Sie als Gymnasiast, das war während des Ungarnaufstands 1956, wie Sie da auf dem Schulweg waren, an einem Zeitungshaus vorbeikamen und da irgendwie lasen, dass es eine Solidaritätsdemonstration mit den aufständischen Ungarn in Bonn gibt. Und dann haben Sie irgendwie auf dem Absatz kehrt gemacht, sind zum Bahnhof gegangen, nach Bonn gefahren, mitdemonstriert, unbekümmert um Schule, Elternhaus und alles. Mir schien, da ist schon der ganze Neudeck drin. Einer, der nicht lange überlegt und durchspielt, sondern der alles immer gleich macht.
Ja, das ist mir heute auch fast unheimlich, weil man kann es ja gar nicht verstehen, dass man als Kind in dieser Selbstverständlichkeit, dass man zur Schule gehen muss und dass man 8 Uhr da sein muss für den ersten Unterricht. Aber ich weiß, dass ich alles vergessen hatte. Wir waren so fasziniert von den Radioberichten. Es gab noch kein Fernsehen, 56. Es waren Radioberichte von der Grenze Österreich-Ungarn, von diesem Aufstand. Das hat uns als Kinder so wahnsinnig positiv angezogen. Wir wussten, Mensch, wir müssen den Menschen helfen. Wir wussten aber nicht, wie können wir das tun? Und dann kam ich eben an der Auslage der Westfalenpost, das war unsere Zeitung in Hagen, Westfalen, vorbei und las, dass Professor Theodor Litt, der später natürlich für mich sehr wichtig war als
Bekannter Pädagoge, ne?
Ja. Der würde eine Rede halten auf dem Campus, auf der Hofgartenwiese der Universität Bonn. Und ich bin stracks zum Bahnhof gegangen, hatte Geld in der Tasche und konnte mir eine Bahnfahrkarte leisten. Bin dann danach, ich hatte in Bonn Verwandte und bin zu denen gegangen und habe dann mitbekommen, dass also die Familie und Schule in heller Aufregung waren, weil ich war verschwunden. Aber für mich war das eben das Wichtigere an diesem Tag, an dieser Demonstration teilzunehmen.
Nach Ihrem Abitur, Herr Neudeck, gab es, scheint mir, einen heftigen Suchprozess, ein bisschen, vorsichtig formuliert, ein bisschen Jurastudium, ein bisschen Theologie und noch anderes. Und auf einmal, da waren Sie 22, wir sind jetzt im Jahr 1961, auf einmal ein radikaler Schritt, Eintritt in den Jesuitenorden. Ich bitte um Erklärung.
Ja, ich war in Paderborn im Priesterseminar und das fand ich alles zu lasch und zu weich und nicht radikal genug. Das Evangelium ist ja, so verstehe ich das jedenfalls, sehr radikal. Und deshalb wusste ich, da werde ich nicht bleiben. Und ich suchte dann nach einem Orden, der diese Radikalität verwirklicht. Und hatte die Auswahl zwischen zwei Personen, die ich kannte, den Dominikanern und den Jesuiten. Und ich bin dann bei den Jesuiten gelandet, weil ich auch jemanden schon kennengelernt hatte, der mir sehr imponierte. Und und bin dann eingetreten. Zack, zack.
Das waren aber dann zwei harte Jahre.
Ja, das waren wieder zwei harte Jahre, aber ich glaube, in meiner eigenen Geschichte würde ich diese zwei Jahre nicht missen wollen. Die haben mich sehr geprägt. Die haben wahrscheinlich viel mehr aus mir gemacht, als ich geahnt haben kann in der Zeit. Ich bin auch nicht ausgeschieden aus Verdruss oder aus, das Kirchenrecht sagt, aus Flucht mit der Frau, wie das so schön heißt.
Denn Sie haben später geheiratet.
Ich habe später geheiratet, aber ich war damals, habe eine sehr blöde Eigenschaft, ich bin manchmal zu stolz. Und ich bin sehr krank geworden am Ende des Noviziats und wollte mich aber von dem Orden nicht durchfüttern lassen und bin dann ausgeschieden. Und habe mich dann, wie ich dann gesagt habe, gesund studiert in den nächsten Jahren. Ich habe wahnsinnig lange studieren dürfen, was auch eine große Gunst ist, und habe das dann benutzt, um auch gesund zu werden. Das klappte auch.
Aber Sie haben vorher tatsächlich das ganze Repertoire der katholischen Ordenskultur durchgemacht, von Beten selbstverständlich, Bußübungen bis hin zu körperlicher Selbstquälerei mit buchstäblich blutigen Folgen.
Ja, das war noch etwas, was damals in dem Jesuiten-Noviziat üblich war. Das ist heute alles nicht mehr so, wie ich weiß. Aber auch das hat mich nicht gebrochen. Das hat mich nicht gebrochen. Ich muss das einfach sagen. Ich habe keinen Rochus auf den Jesuitenorden. Im Gegenteil, ich fühle mich immer ganz wohl, wenn ich mit diesen Leuten zusammen bin, weltweit. Die machen weiter eine ganz tolle Flüchtlingsarbeit und ich fühle mich eigentlich in Gegenwart von Jesuiten sehr wohl.
Und man muss auch sagen, von Ihrem Habitus, der hageren Erscheinung, dieser Radikalität, die Sie erwähnen, Sie hätten auch einen guten Asketen abgegeben.
Ja, das mit der Askese ist natürlich so eine Sache. Das wollte natürlich der Ordensgründer auch verstehen, immer in seiner Zeit. Das Askese wäre heute zum Beispiel, ich las jetzt gerade über die Gefahr der digitalen Kommunikation für junge Leute, die zum Teil cyberkrank werden, wie man sagt. Also digitale Krankheiten haben. Und in einem bayerischen Gymnasium gibt es jetzt eine Verpflichtung von einer bayerischen Schulklasse, dass sie ein Handyfasten machen. Also das ist heute eigentlich angesagt als Askese. Nicht mehr so sehr die Frage, wie viel esse ich und wie viel kann ich verdauen?
Möglicherweise hätte es ja auch bei Ihrer Veranlagung ein psychologisches Potenzial in andere Richtungen gegeben. Sie erwähnen mal an einer Stelle, hätte es damals die Gruppe um Ulrike Meinhof und Andreas Bader schon gegeben, wären Sie auch ein Kandidat vielleicht gewesen?
Ja, das meint jetzt meine Vorliebe für Radikalität. Und das muss ich etwas erklären. Ich bin natürlich nicht für Mord und Totschlag von Terroristen. Aber ich bin schon sehr dafür, dass man dass man Ziele radikal durchsetzt, dass man sie auch gegen Ritter, Tod und Teufel versucht durchzusetzen. Das Wort Radikalität ist im Deutschen ja leider nicht ein positiv besetztes Wort. Und ich freue mich immer, wenn es einmal so ist, dass man wieder mal dieses Wort benutzen darf. Wir haben ja jetzt so die Zeit, in der Franz von Assisi wieder so als Radikaler in der deutschen Kirche zumal gelten kann unter dem neuen Papst. Also ich wollte immer, dass das Wort Radikalität, auch das Wort Abenteuer, das ist auch ein Wort, was in Deutschland sehr negativ besetzt ist, was ich aber für falsch halte. Ich glaube, Menschen brauchen ein großes Abenteuer im Leben. Das kann eine große Vision, das kann ein großes Projekt, das kann ein großes Zielprojekt sein. Das ist sehr wichtig, dass junge Menschen ein Ziel haben auf eine Radikalität oder ein Abenteuer hin.
Ja, und von der Wortbedeutung Radikalität, Radix, die Dinge an der Wurzel ja, zu packen versuchen,
Latein
ist natürlich bedeutsam.
Weiß man sowieso, dass so, das richtig ist.
Nach Ihrem Ausflug, milde gesagt, zu den Jesuiten, sind Sie dann doch zurückgegangen an die Universität. Und eigentlich hätte ich Sie die ganze Zeit schon mit Herr Dr. Neudeck ansprechen müssen. Sie haben nämlich dann promoviert über die französischen Existenzialisten Sartre und Camus, den haben Sie ja eben schon erwähnt. Sartre und Camus, welcher Punkt in deren Denken ist Ihnen besonders wichtig?
Also bei Camus ist es natürlich diese unglaubliche politische Sicherheit, mit der Camus wusste, dass man keinem Totalitarismus auf den Leim geben darf. Deshalb war mir der Camus immer näher als der Sartre. Der Sartre ist ja den Kommunisten wirklich auf den Leim gegangen und hat sich manchmal auch zu einem Sklaven der Partei, der Weltpartei gemacht. Besinn mich, dass bei dem großen internationalen Festival der Kommunisten in Wien er sein Theaterstück gesperrt hat. Das Spiel ist aus, weil es eben für die Kommunisten sehr schlecht ausgeht, dieses Stück. Also ich war immer auf Seiten von Camus in diesem Prozess. Camus hat auch seine ganz, ganz große Popularität in Osteuropa gehabt, in der Zeit, in der wir das nicht wahrgenommen haben, weil das untergründig war. Camus hat den Aufstand in Ost-Berlin gefeiert in Paris. Camus ist auf die in die große Demonstration gegangen beim Ungarnaufstand. Er hat den Gulag von Solzhenitsyn noch mitbekommen. Also das ist Camus, wie er leibt und lebt. Und den habe ich verehrt und für den habe ich geschwärmt bis heute. Sartre habe ich aber kennengelernt. Camus starb ja sehr früh, schon 1960, durch einen furchtbaren, absurden Unfall.
Ein Autounfall.
Sartre habe ich dann aber noch kennengelernt und habe einen ganz anderen, einen sehr humanistischen Sartre kennengelernt. 1979, als ich in Paris war und das Schiff vorbereitet habe, da war Sartre schon in einem Komitee für die Vorbereitung einer Schiffsaktion der Franzosen im südchinesischen Meer. Und er hat damals Formulierungen in einem Interview mit mir gebraucht, die ihn ganz nah an Camus herantreten lassen. Dieses Interview hat dann ein bisschen Geschichte gemacht. Er hat gesagt, es gibt keinen anderen Weg für einen Menschen, als anderen zu helfen. Das ist der einzige Königsweg eines Menschen, der hilfreich seine Zeit im Leben durchstehen will. Und das ist eigentlich die Botschaft, die man von ihm das ganze Leben erwartet hatte.
Also im Grunde damals eine ganz ähnliche Initiative von Sartre und auf deutscher Seite bei Ihnen.
Ja, das war, die Franzosen waren vorangegangen, wie sie oft vorangehen, mit ihren tollen Ideen und spontaner sind als wir Deutschen. Und ich war in Paris eigentlich, um den Sartre zu interviewen. Er fuhr von Sartre und einem anderen, der auch sehr wichtig für uns war, André Glücksmann, einem jungen Philosophen, dass die Franzosen schon ein Schiff geschartert, gemietet hatten und aber nicht genug Geld hatten. Und ich wurde eigentlich beauftragt, nach Deutschland zu gehen, um Geld für das Schiff zu sammeln. Und dann begann unsere Geschichte in Deutschland.
Und diese Geschichte werden wir gleich ausführlich erzählen. Kap Anamur, dieses Stichwort verbinden wir damit. Es ist guter Brauch, in dieser Sendung auch mal einen Musiktitel einzuspielen. Herr Neudeck, Sie haben sich die Beatles gewünscht. Wenn die jetzt gleich singen, All You Need Is Love, was verbinden Sie damit?
Damit verbinde ich das Erlebnis, das ich andauernd heute durch die Welt gehe, durch die Straßen gehe, durch die Bahnhöfe gehe, durch die Flughäfen gehe und mir andauernd aus der Höhe durch einen Lautsprecher Schwachsinn eingeflößt wird. Zum Beispiel der Schwachsinn, gleich den ich am Flughafen wieder erleben werde, Security Advice, also Sicherheitshinweis. Ich übersetze den immer mit der Formel, die mir lieber ist: Lassen Sie Ihren Nachbarn nicht unbeaufsichtigt. Das ist eine Misstrauensanmutung, die uns alle 10 Minuten in den Kopf hinein geträufelt wird. Ich weiß nicht, wer zu einem solchen Schwachsinn, wer den befohlen oder wer den angeordnet hat, aber ich weiß, dass in der Zeit der 68er wir mit einem Schlag diesen Schwachsinn beendet hätten. Und das vermisse ich heute und deshalb bin ich so sehr an dieser Zeit und an ihrer Radikalität in bestimmter Hinsicht noch interessiert.
Als Gegenmittel zum heutigen Schwachsinn also jetzt die Beatles. WDR5-Tischgespräch und NDR-Info, der Talk, das waren die Beatles 1967, ein Musikwunsch von Rupert Neudeck, der sich seit Jahrzehnten für Flüchtlinge einsetzt und der bis heute auch für die Verbesserung der Verhältnisse in deren Heimatländern arbeitet. Jetzt aber, Herr Neudeck, müssen wir auf das kommen, womit man Ihren Namen zuallererst verbindet. Wir haben es schon kurz angetippt, Kap Anamur, eigentlich der Name eines Schiffes. Steht aber für die Rettung ganz allgemein von Bootsflüchtlingen aus Vietnam. Dort war der Anfang zumindest, Ende der 70er Jahre. Wie waren die Anfänge dieser Aktion?
Die waren ganz anders, als sie heute erkennbar sind, weil wir waren am Anfang nicht eine erfolgreiche, schnelle Aktion. Jeder denkt heute, wir haben das Schiff gechartert, wir haben das Geld bekommen, der Böll war dabei und übermorgen ging das Schiff von Kobe in Japan los. Nein, überhaupt nicht. Wir haben fast ein ganzes Jahr die Mühen der Bürokratie und der Politik und die Widerstände der Politik überwinden müssen und auch in der Öffentlichkeit erstmal kämpfen müssen. Und das vergisst sich manchmal in der Zeitgeschichte. Man bleibt dann bei den Erfolgen hängen und denkt, mein Gott, am Ende sind es dann 11.340 Flüchtlinge, die gerettet sind. Aber dass man am Anfang so viel Schwierigkeiten... Die Schwierigkeiten ergaben sich aus der Tatsache, die bis heute ganz wichtig zu erzählen ist, dass wir eine Nichtregierungsorganisation waren. Das heißt, wir waren eine reine Nichtregierungsorganisation. Heute gibt es auch unreine Nichtregierungsorganisationen. Wir konnten bei dieser Aktion nur eine reine Nichtregierungsorganisation sein, weil die Regierung rettet nicht Menschen im Südchinesischen Meer. Das tut keine Regierung in Europa. Wir mussten das also aus der Kraft der freien Gesellschaft der deutschen Bevölkerung machen. Und das hat erstmal 3, 4, 5, 6 Monate gedauert, die deutsche Gesellschaft dazu zu bringen, dass sie uns, dass der Durchbruch war für eine solche Aktion. Aber das gelang dann aufgrund der Tatsache, dass wir ganz hervorragende Mitarbeiter in der Gesellschaft haben, die so groß waren, dass sie nicht übersehen werden konnten. Also ich kann das gar nicht laut genug sagen, dass Heinrich Böll, der Mitgründer dieses Komitees, ein Schiff wie Vietnam, wie es damals noch hieß, war. Der zweite war Franz Alt, ein Kollege von uns, der eine große Sendung machte, endlich im Juli 1979, wo 3 Tage später uns 1,3 Millionen DM auf der Stadtsparkasse Köln in 3 großen Säcken mit Spendenbelegen entgegenleuchteten. Das war der Auftrag der Spender in Deutschland an uns, auch neben dem französischen Schiff ein eigenes Schiff zu chartern. 3 Tage später bin ich zu einem Reeder in Hamburg gegangen und habe ein Schiff, das er uns schon angeboten hatte, ein Schiff, das einen ganz komischen Namen hatte, nämlich Kap Anamur. Ich wusste gar nicht, wer wird sich an diesen komischen Namen gewöhnen können. Da haben wir einen Chartervertrag gemacht. Und dann haben wir gedacht, wir machen dieses Schiff und die Rettungsaktion 3 Monate, weil für so viel war das Geld da. Und dann kam eben diese wunderbare Erfahrung, dass eine eigene Gesellschaft in der Lage ist, Dinge zu tun, die manchmal die eigene Regierung nicht will. Die hat uns nämlich diese Aktion 3 Jahre durchgehalten. Wir haben 3 Jahre ein wahnsinnig großes Geld gebraucht für die monatliche Charter, für dieses Schiff. Wir haben sogar einen Hubschrauber auf dem Schiff gehabt zur Rettungsaktion. Und das alles hat die deutsche Bevölkerung. Das heißt, das Lob für diese Aktion geht an die deutsche Bevölkerung. Es war eine reine Bevölkerungsaktion, eine reine Bürgerinitiative. Das Wort tauchte damals so schön auf.
Das Spendensammeln ist das eine und das Geldsammeln für das Schiff und so weiter. Aber auch die Aktion selbst dann im südchinesischen Meer, das lief ja auch nicht alles glatt, lief zum Teil holprig.
Nein.
Oder es gab den Vorwurf, amateurhaft, ja. Ein böser Kommentator nannte es einen Kinderkreuzzug.
Ja.
Wie kamen Sie damit zurecht?
Ganz schwierig, aber wir sind stur gewesen. Ich glaube, das sind 2 Eigenschaften, die man braucht, wenn man gerne große Dinge auf dieser Welt tun muss. Man muss stur sein und man muss listig sein. Man muss Listen anwenden, man muss Tricks anwenden. Man muss nicht unbedingt Gesetze verletzen, aber man kann Gesetze oder Behörden, Institutionen, Regeln manchmal umschiffen, umfahren. Klug wie eine Schlange. Und das haben wir versucht zu machen. Und der einzige Fehler, den ich mir nicht verzeihen kann, der geht zulasten von meinen Kollegen und von mir, von meinem Berufsstand. Ich habe den Fehler gemacht bei der ersten Aktion, beim Auslaufen des Schiffes aus Kobe, Japan, 7 Journalisten mitzunehmen und dann noch 2 Fernsehteams von 2 konkurrierenden Systemen. Und das war ein wahnsinnig großer Fehler. Man kann nicht einen Journalisten auf ein Unternehmen mitnehmen, von dessen Erfolgsausgang man noch nicht weiß. Denn wir waren 3 ganze Tage und 3 ganze Nächte unterwegs und es war für die Kameras von ZDF und ARD noch kein nasser Flüchtling an Bord hochgezogen worden.
Das heißt, da entsteht ein Druck, der die ganze Aktion eigentlich beeinflusst.
Ja, das war eigentlich, nachdem, wenn man das heute sieht und sich klar macht, wenn man die Filme noch sieht, die bei der Rückkehr dieser 2 Teams entstanden sind bei ARD und ZDF, dann weiß man genau, hätte eigentlich das Todesurteil sein müssen. War es aber nicht für das Schiff.
Ja.
War es aber nicht, weil wir waren unglaublich sicher, dass wir das Richtige taten und dass uns keiner auf dieser Welt sagen kann, dass wir davon ablassen sollten.
Wie groß ist denn überhaupt die Gefahr, dass solche Hilfsaktionen bei allem guten Willen aus dem Ruder laufen? Wie haben Sie das selbst erlebt? Und einer Ihrer Nachfolger ist ja sogar mal wegen Schlepperei von den italienischen Behörden verhaftet worden, wenngleich später, Jahre später, freigesprochen.
Ja, ich glaube, dass die Aktionen weniger aus dem Ruder laufen, als dass es Gefahren gibt, denen man vorher schon klar ins Auge blicken muss. Also man darf zum Beispiel keinen Fehler machen bei den Finanzen. Das ist ganz wichtig. Das sage ich nicht ohne Grund. Es gab alle 10 Jahre in unserer Entwicklung eine Medien-Kill-Aktion, sage ich mal. Franz Alt hat mir das immer gesagt, manche Kollegen können das gar nicht verstehen, dass man so eine Aktion nur ohne in eigenes Interesse macht. Das war ja der Vorteil, den ich danach hatte bei diesen Angriffsaktionen. Ich hatte nie einen Pfennig von der Organisation verdient. Ich war immer Angestellter des Deutschlandfunks in der Zeit, bis zum Vorruhestand.
Genau, das haben Sie vorhin schon angedeutet.
Ja,
das müssen wir einflechten.
Ich war nie bezahlt.
Denn ich glaube, manche Leute haben sich zwischendurch gefragt, was macht der Mann eigentlich von Beruf? Sie waren
ja
Redakteur. Sie
ja
waren Redakteur und wurden nur zwischendurch mal unbezahlt beurlaubt.
Ja, das war nur einmal. Mein Chefredakteur, also das Wichtige war, dass im Sender, im Deutschlandfunk, und dafür bin ich auch bis heute dankbar, gab es eine Grundsympathie für diese Arbeit. Das ist ganz wichtig. Aber der Chefredakteur Wördehoff hat mir gesagt, er kann mir nichts geben. Das ist rechtlich nicht möglich. Das heißt, ich muss meinen Job weitermachen und ich habe den auch gemacht. Und das Gute ist natürlich, dass ich diesen Job mit der Sympathie meiner Kollegen eben so gut machen konnte, dass ich immer wieder mal ausbixen konnte für ein paar Tage, musste dafür aber Urlaub nehmen. Das heißt, ich habe die Freiheit des Arbeitens für diese Organisation erst erlebt, als ich 1998 in den sogenannten Vorruhestand versetzt wurde, wo ich plötzlich merkte, nee, ich muss gar nicht unbedingt am Montagmorgen wieder an meinem Platz sitzen. Ich weiß, dass ich einmal nach Singapur wegen einer Sache, die ganz dringend geregelt werden musste mit dem Schiff, dass ich los musste. Ich bin Freitag Nachmittag aus dem Dienst am Radeberg in Köln rausgegangen, zum Flughafen gefahren und war am Montagmorgen wieder zurück aus Singapur. Das ist mit der Zeitverschiebung und mit den Flugzeugen heute möglich. Aber das ist natürlich eine Sache. Ich erzähle sie deshalb so gerne, weil ich war fest davon überzeugt, dass diese Parallele zwischen dem Beruf, den ich gerne hatte, ich habe meinen journalistischen Beruf bis heute sehr gerne gehabt und habe ihn auch heute gerne, und dieser Aktion der humanitären Arbeit, dass das ganz wichtig ist. Aber man muss bestimmte Dinge einhalten. Zum Beispiel durfte ich, wenn ich berichtete aus den Ländern, in denen wir tätig waren, was dann später bei Kapanamur die Folge war, habe ich nie Kapanamur erwähnt, weil das gehört sich nicht, dass man für die eigene Organisation wirbt in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das war die klare Vorausbedingung.
Sie haben vorhin sehr betont, dass diese Aktion der Kapanamur, dass die aus der Bevölkerung kam oder von der Bevölkerung getragen wurde. Aber gleichwohl mussten Sie ja doch auch in mancher Hinsicht Unterstützung gewinnen oder wenigstens Sympathie gewinnen in der Politik.
Ja.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, mit der Zeit gewöhnt sich die Politik daran, dass da ein Querkopf ist, der aber etwas Gutes meint und etwas Gutes will und auch Gutes für den Ruf der Bundesrepublik Deutschland hervorbringt. Das war eine interessante Erfahrung für mich. Dazu habe ich natürlich dieses Erlebnis gehabt, dass nicht alle Katzen grau sind in der Politik. Das heißt, es gab immer auch einen, manchmal sogar zwei, zum Beispiel von den Ministerpräsidenten, die auf unserer Seite waren. Wir hatten damals den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Ernst Albrecht, der war fasziniert von dieser Erfahrung mit den Bootsflüchtlingen, hatte ja auch schon ein Jahr vor unserem Beginn des Schiffes 1000 Vietnamesen von einem chinesischen Seelenverkäufer nach Hannover geflogen und war damit sehr glücklich geworden und hat uns immer wieder Plätze, mehr Plätze gegeben, als Niedersachsen nach dem Königstein der Schlüssel geben musste als Bundesland. Das war eine schöne Erfahrung, dass man nicht dazu verführt wird zu sagen, ja, diese Politik, nein, die Politik hat auch ihre ganz große Berechtigung und die Institutionen haben auch ihre Berechtigung. Das ist das, in einem freien Staat hat man den Rechtsstaat und den Sozialstaat, auf den man sich verlassen kann, und man hat die freie Gesellschaft, die etwas tun kann, die manchmal ausbixen kann, was für die Politik auch gut ist.
Wir können noch ergänzen, die Vietnamesen, die Sie dort gerettet haben, die sind ja eine sehr erfolgreiche Bevölkerungsgruppe in Deutschland geworden. Also wenn man das vergleicht, sie sind sehr bildungsorientiert, sie sind schulisch erfolgreicher als alle anderen Migrantengruppen und auch erfolgreicher als die Deutschen.
Ja, das ist etwas, was wir wie ein Geheimnis für uns bewahren. Wir wussten das nicht damals, als wir die gerettet haben. Man kann das auch nicht deshalb machen, weil sie erfolgreich sind in Deutschland später. Und dennoch war das wie eine Belohnung für uns. Wir haben das ja mit sehr viel Hindernissen gemacht. Aber dass dann diese Vietnamesen so einen durchdringenden Erfolg beim Einleben in der deutschen Gesellschaft haben würden, das haben wir natürlich nicht geahnt. Und das ist für heute auch weiter ein ganz gutes Leitbild, weil das Vorurteil, was es in meiner Gesellschaft gibt, geht oft dahin zu sagen, wir leben alle nur von uns und von unseren Steuergeldern und auf unserer Tasche. Das ist nicht wahr. Manche Gruppen von Ausländern, die bei uns ankommen, in Not oder als Migranten, sorgen sehr viel dafür, dass sie nicht auf der Tasche des Staates liegen und dass sie sehr viel für die Gesellschaft leisten.
Die Schaltzentrale für all diese Aktivitäten war ihr Reihenhäuschen in der Nähe von Köln.
Ja.
Ihre Frau war an allem höchst beteiligt. Wie begeistert waren eigentlich Ihre Kinder, Ihre drei Kinder von diesen hyperaktiven Eltern?
Das wissen wir natürlich nicht mehr so ganz genau, aber wir wissen genau, dass sie uns immer wieder sehr hilfreich waren. Also unsere Kinder konnten uns manchmal sagen, wenn wir ein Treffen hatten, ein Rekrutierungstreffen, wie wir das sagten, mit Ärzten, Ärztinnen, Krankenschwestern, Krankenpflegern, dann sagten unsere Kinder uns danach, wenn sie das beobachtet hatten, wer ein Komiteetyp ist. Also wer in Frage kommt, für sie ganz selbstverständlich. Und meist hatten sie recht. Die Kinder haben so eine ursprüngliche Erfahrung von Menschen. Und deshalb würde ich sogar so weit gehen zu sagen, das Familienunternehmen, was wir auch hatten bei dieser Aktion, war sehr hilfreich. Also einmal war meine Frau, die hatte es auch ein bisschen bedauert, dass sie wegen der drei Kinder aus ihrem Beruf, dem sozialpädagogischen Beruf, rausgegangen ist und plötzlich so diese etwas nicht ausfüllende Funktion der Hausfrau und Mutter am Küchenherd hatte. Das war für sie nicht genug. Und plötzlich kam diese Kapanamoren. Das war natürlich ein Fulltime-Job. Das war mehr als ein Fulltime-Job. Sie war die Generalsekretärin, der Innenminister der Aktion Kapanamur. Sie machte alles, was hier an Kommunikation, an Spendenakquisition notwendig ist. Sie hat mit Spendern bis heute noch Kontakt. Sie hat das Unternehmen mit mindestens der gleichen Wichtigkeit betrieben wie ich.
Und Ihre Kinder haben ja offenbar später auch mal gesagt, Sie haben das eigentlich so diese leichte Dosis Chaos zu Hause, das haben Sie eigentlich auch gemocht.
Ja.
Das war ganz entspannt und interessant. Heute, Herr Neudeck, engagieren Sie sich auch und vor allem in einem sogenannten Friedenschor namens Grünhelme. Was ist dort der Ansatz?
Ja, das war eigentlich, wir wollten natürlich keine Organisation mehr gründen, als wir von der Brücke von Kapanamur runtergegangen sind, wollten wir eigentlich ein bisschen mehr Ruhestand haben, aber den gibt es meistens nicht so schnell. Und dann gab es den 11. September 2001, und der führte in der Folgezeit dazu, dass wir entdeckten, dass die Welt auf dem bösen Weg war, den Islam zu einem Weltfeind zu erklären und den Weltkrieg gegen den Weltfeind zu erklären. Und das war für uns irgendwie so furchtbar, für mich auch als Theologe furchtbar, weil diese drei großen abrahamitischen Religionen, Christentum, Judentum, Islam, die gehören einfach zusammen. Und wenn es Frieden auf der Welt geben soll, dann müssen diese drei Religionen erstmal zusammen diesen Frieden bewirken. Das war für uns so furchtbar, dass wir eigentlich die Grünhelme auch deshalb gegründet haben, um eine Antwort auf den 11. September zu geben. Wir wollten gerne, dass gerade in Deutschland junge Muslime genauso selbstverständlich in eine deutsche Hilfsorganisation hineinkommen als Kandidaten und akzeptierte Mitarbeiter wie junge andere, Christen oder Nichtchristen, Säkulare oder wer auch immer. Das ist eigentlich der Grund gewesen, Grünhelme zu gründen.
Was antworten Sie einem, der sagt, Herr Neudeck, Sie sind ein guter Mensch, Sie sammeln die Opfer ein, aber wir müssten die Ursachen des Elends bekämpfen, etwa die Machtverhältnisse im Welthandel, die manchen Ländern kaum eine Chance lassen?
Dem Menschen, der mir das entgegenhält, würde ich erstmal Recht geben. Er hat Recht. Wir müssen über diese Ambulanzaktionen, über diese Aktionen, wo wir Wunden verbinden, wo wir Schmerzen lindern, wo wir Menschen notdürftig provisorisch unterbringen und so. Wir müssten eigentlich darüber hinwegkommen. Aber ich möchte das beides tun. Ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das ist oft der Nebensinn einer solchen Attacke. Dann bin ich sehr sauer, wenn das so ist. Aber ich würde mich mit diesen Menschen sehr gerne verstehen. Fangen wir mal an damit. Also es gibt ja Gott sei Dank in unserer lebendigen Gesellschaft sehr, sehr viele Möglichkeiten schon, sich über Fair Trade, also über fairen Handel auch als Konsument zu verwirklichen. Man kann ja sehr viel mittlerweile, wenn man wenn man kreativ genug ist, kann man sehr viel schon als Konsument, als Bürger, als Wähler, als Zuschauer tun. Das heißt, ich würde immer gleich da anfangen, wo etwas zu tun ist und nicht warten darauf, dass die großen Weltstrukturen sich durch einen Knall mal verbessern. Da können wir warten und sind am Ende gestorben und haben nichts geleistet.
Aber die Aktivität muss letztlich doch auf zwei Ebenen stattfinden. Also auf der, die bei Ihnen im Vordergrund steht, der unmittelbar humanitären von Mensch zu Mensch. Ja. Aber es muss auch die andere geben, ohne das, wie Sie sagen, gegeneinander auszuspielen, sozusagen die politische, schwierige Ebene, die auch mit abstrakteren Zusammenhängen zu kämpfen hat.
Klar, also ich würde überhaupt nicht die Politik aus ihrer Verpflichtung entlassen und denke auch, dass wir da eine ganze Menge beitragen können durch unsere Erfahrung vor Ort, durch unsere Erfahrung in illegalen Situationen. Wir sind ja andauernd in illegalen Situationen, wo uns das Auswärtige Amt nie hinlassen dürfte. Wenn wir von der Regierung bezahlt würden, dürften wir überall, wo wir jetzt arbeiten, gar nicht hin. Das heißt, es ist gut, dass es diese freie Gesellschaft gibt, die immer einen anderen Zugang hat, auch zu Realitäten in der Welt. Und manchmal verbinden sich sogar diese beiden Dinge, die Sie eben zu Recht auseinander differenziert haben. Es gab zum Beispiel in Sumatra Aceh, das ist eine Provinz in Indonesien, nach dem berühmten, uns allen noch bekannten Tsunami am zweiten Weihnachtstag 2004. Kann, glaube ich, kaum einer vergessen, wie das hineingebrochen ist in uns. Und da gab es einen Bürgerkrieg über Jahre, und durch die große Katastrophe, mit der diese Menschen jetzt zu kämpfen hatten, und durch die vielteilige Anwesenheit von ganz vielen Organisationen, humanitären Organisationen, ist dort Frieden entstanden. Das heißt, richtiger Frieden zwischen den beiden Parteien, der indonesischen Regierung, die ihre Armee dort abgezogen hat, und der Befreiungsbewegung, die eigentlich auf die Unabhängigkeit von Aceh gesetzt hat, die hat darauf verzichtet. Also manchmal gelingt es auch, das ganz Große im Kleinen zu verwirklichen.
Wenn man die Debatten in Deutschland und auch nicht nur in Deutschland anschaut über das Thema Flüchtlinge, Migration im weitesten Sinn, dann hat man den Eindruck, die Politik ist da eigentlich die ganze Zeit in so einer Art Abwehrmodus. So nach dem Motto, Asylrecht ja, aber. Unter anderem vielleicht aus Angst vor ausländerfeindlichen Stimmungen. Wie viel Verständnis haben Sie für dieses Ja, aber?
Ach, erstmal habe ich dafür schon Verständnis. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich sagen würde, ich möchte kein Politiker sein. Weil die haben es auch jetzt schwer. Ich meine, die Regierung und die Kanzlerin hat ja nun eine große Bürde auf sich geladen, dadurch, dass sie einen menschlich bewegenden Entschluss, den wir alle insgeheim geteilt haben,
gefasst.
Und das ist etwas, was jetzt aber in der Folge natürlich für die Politik ganz schwierig wird, weil die Begrenzung dessen, was da auf uns zukommt, ist natürlich ein bürokratisch-politisches Projekt. Das kann man nicht ganz außer Kraft setzen. Aber ich setze immer noch darauf, dass in dieser Gesellschaft, in der zu leben, ich sehr stolz bin, dass die in den letzten Monaten so unglaublich große Sachen geleistet hat. Hunderttausende von Menschen sind dazugekommen und haben sich bereit erklärt, in dieser Flüchtlingsaufnahme mitzumachen. Und ich würde eines sagen, wenn man die Flüchtlingsaufnahme der Verwaltung überlassen hätte, wäre sie schon längst zusammengebrochen. Also nur durch die Tatsache, dass ganze große Bataillone von Freiwilligen da beteiligt waren, ist es gelungen, diese Situation so weit zu stabilisieren, dass sich Menschen hierzulande auch wohlfühlen. Und ich kann das sagen, weil ich durch ganz, ganz viele Heime und Städte und Gemeinden und Großstädte gegangen bin.
Bei Menschen in helfenden Berufen ganz allgemein, aber vielleicht auch bei denen in humanitärer Mission, wie in Ihrem Feld, gibt es da auch bestimmte psychologische Fallen, um es mal so zu sagen, etwa die Gefahr der Selbstgerechtigkeit, also einer moralischen Eitelkeit, die sich immer auf der richtigen Seite sieht?
Ja, die gibt es ganz bestimmt. Und da muss man auch höllisch aufpassen, dass man da nicht reinknallt in diese Falle. Natürlich lässt einen das nicht ganz los, wenn man immer in dieser ja, wenn man immer Menschenretter ist, das Wort finde ich sowieso schrecklich pathetisch. Ich hoffe, dass wir das immer wieder so in den Alltag zurückgebracht haben, dass wir dieser Gefahr, die Sie zu Recht benennen, nicht unterlegen sind. Also als wir den heftigsten Angriff, den es mal gab, das war bei der erfolgreichsten Aktion, die wir zu Lande gehabt haben, das war bei der Kosovo-Nach-Kosovo-Kriegskrise, wo wir 6.000 Häuser gebaut haben mit einer Summe, die die deutsche Bevölkerung für uns gebracht hat. Da gab es einen unglaublichen Angriff. Und ich weiß, ich bin Tage danach zufällig mit Wolf Biermann in Hamburg gewesen und der sagte so einen herrlichen Satz. Er sagte, ja, wenn man sie so sieht, dann kann man ja schon sehen, dass sie die Millionen nicht verfressen haben.
Kann ich bestätigen.
Und das fand ich eigentlich einen schönen Satz, weil man muss auf dem Teppich bleiben bei solchen Aktionen. Man darf sich nicht hypostasieren zu irgendeiner Gestalt, die gleich immer weiß, wie es geht. Wir wissen manchmal überhaupt nicht, wie es geht. Wir machen Versuche und versuchen herauszufinden, ob es über diesen oder über jenen Weg geht. Es ist manchmal sehr mühsam. Wir sind nicht diejenigen, die gleich immer wissen, wie es geht.
Sie waren ja, Herr Neudeck, nach diesem Auftakt in Vietnam im Lauf der Jahrzehnte an vielen Orten der Welt aktiv. Gibt es ein Land, einen Kontinent, zu dem Sie eine besonders innige Beziehung haben?
Ja, ganz sicher. Der Kontinent sowieso und auch ein Land, das auf diesem Kontinent ist. Wir sind ja je länger, je mehr verwiesen worden, auch heute auf den Sorgenkontinent, den die ganze Welt hat. Wir haben nicht mehr die dritte Welt, wir haben nur noch den großen Sorgenkontinent, der heißt Afrika. Das wird uns die nächsten 10 Jahre noch außer Atem halten, ganz sicher. Und ich habe in Afrika natürlich sehr, sehr viel an Elend erlebt, aber auch an kulturellen Ereignissen und Erfolgen, die ich nicht missen möchte. Und innerhalb des Kontinents gab es eine Erfahrung, die zu einem Schlüsselerlebnis bei mir gehört und das mich auch nicht loslässt. Das ist Ruanda. Wir waren sehr nah an dem Völkermord in Ruanda. Wir haben noch während des Völkermords damals angefangen, über die Hintertür über Uganda reinzukommen.
In den 90er Jahren war das.
Das war 94. Ja. April 94, Mai 94 sind wir reingegangen. Da habe ich noch erlebt, dass etwas in Ruanda sichtbar, erkennbar und Realität war, was man zum Beispiel als Zuschauer im Fernsehen nicht erleben kann, weil man ja immer meint, man kann das alles erleben. Man kann nicht erleben, wenn über eine Landschaft ein Leichengeruch liegt. Das ist für mich das Bild von Ruanda ist, da liegt Leichengeruch drüber. Und der war furchtbar in der Nase auszuhalten und auch überhaupt. Also dieses Land hat mich deshalb so fasziniert im negativen Sinne, weil es mir nochmal gezeigt hat, wie weit wir weg sind von einer Weltgesellschaft, in der wir immer wieder ja quatschen, dass da die universalen Menschenrechte für alle gleich sind. Da ist mir klar geworden in Ruanda, da sind wir noch nicht angekommen. Es war nämlich so, dass 10 Tage nach dem Beginn des Völkermordes am 6. April 1994 hat die französische Luftwaffe den Flughafen der Hauptstadt Kigali eingenommen, aber nur um die 1200 wertvollen Menschen mit der richtigen Hautfarbe und dem richtigen Pass rauszuholen. Das gelang und danach hat man den Flughafen wieder freigegeben für die Massenmörder, für die Völkermörder und hat die Ruander den Völkermord zu Ende bringen lassen. Das ist für mich ein unauslöschliches Erlebnis, was mich immer wieder dazu auffordert, mich und andere meiner Mitbürger zur Raison zu rufen. Wir haben das noch nicht erreicht, dass wir selbstverständlich alle gleich sind in einer bestimmten Situation. Nein, wir sind auf jeden Fall immer wertvollere Menschen.
Das heißt, mit diesen Abgründen, mit diesen Diskrepanzen können Sie sich nicht abfinden?
Nein, damit sollte man sich nicht abfinden. Und ich weiß, dass das zum Teil ohnmächtig ist. Und ich weiß, dass ich das auch sage, ich bin auch wertvoller Mensch, wenn ich irgendwo bin. Und wenn ich irgendwo in Gefahr geraten würde, unabhängig von der Tatsache, dass ich die Rückflugkarte immer schon in der Tasche habe, wenn ich in Gefahr geraten würde, sind von der Bundesrepublik Deutschland, meinem Staat, alle Agenturen in Bewegung, um mich da rauszuhauen. Das haben diese Milliarden Menschen um uns herum nicht. Das muss die Aufgabe unserer Generation und der Generation unserer Kinder sein, dass wir dahin kommen, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass wir die Wertvolleren sind und die anderen nicht wertvoll sind.
Irgendwann vor Jahren, als Sie mal wieder Geld gesammelt haben, was Sie, glaube ich, ständig tun, da kam dann ein Brief von Dieter Hildebrandt, dem Kabarettisten, mit einem 1000-Mark-Schein drin, ist schon eine Weile her, und mit der Mitteilung, Sie seien zwar Verrückte, aber er möge Verrückte. Mit solcher Post, nehme ich mal an, konnten Sie gut leben.
Das war einer der schönsten Spendenbriefe, die wir je erhalten haben. Und ich denke, dass das Signum des Radikalen ergänzt sich durch das Signum des Verrückten. Man muss ein bisschen verrückt sein auf dieser Welt, wenn man die Dinge anpacken will, von denen man sagen kann, wenn man sie von außen sieht oder über die Zeitungen erfährt, ja, was soll man denn da tun? Da kann man ja doch nichts machen. Und das wird sich ja irgendwie regeln. Nein, es regelt sich nicht. Man muss einsteigen in eine Situation. Man muss sich auch schmutzig machen. Man muss sich nicht nur die Hände schmutzig machen, man muss sich auch die Füße schmutzig machen. Man muss in Zelten manchmal leben. Das ist verrückt sein, was Dieter Hildebrandt so schön uns auf die Stirn geschrieben hat. Das Verrücktsein ist auch ein Ehrentitel für die Humanitären.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.